Es war August 1995. An diesem Tag kündigte der Radiosprecher Heiterkeit und Sonne an. Der Blick aus dem Fenster versprach die Erfüllung seiner Prognose. Im Dachgeschoss war ich nahe am Himmel. Eine warme Brise zog quer durch die Wohnung und ließ die Zeichnungen an den Wänden flattern. Im Takt der seichten Popmusik füllte ich meine Strandtasche randvoll. Badeanzug, Handtücher, Getränke und Essen, Mannerschnitten, Bücher und Hefte. An jedem schönen Sonntag der studienfreien Zeit traf sich ein Kreis meiner Freunde vor der Karlskirche, um von dort aus Richtung Norden zu fahren. Auf die Donauinsel oder in die Lobau, je nachdem, wie das Münzenwerfen ausgehen sollte. Wir warfen Schillingmünzen in den runden Teich. 1 für die Donauinsel, Edelweißblüten für die Lobau. Wer zeitig kam, war dabei. Es wurde nie lange gewartet. Karlsplatz war der Sammelpunkt für die Zeit woanders. Woanders war das Grüne ungezähmt. Schnell gingen alle in die U-Bahn hinunter und rasch zu den Gewässern wieder hinaus. Manchmal fragte ich mich, wie der Tag geworden wäre, wenn die Münze die andere Seite der Medaille gezeigt hätte. Ich las zu viele Bücher zur Chaostheorie, die in meinem Kopf ein Netz aus wirren Zusammenhängen spannte. Ich beeilte mich, um den Anschluss nicht zu verpassen. Im Wirbel der Vorfreude schlüpfte ich in das grüne Kleid, malte meine Lippen blutorangenrot an, fragte mich, ob die Farbe passen würde und griff zum Strohhut. Auf einmal hörte ich das Flattern der Zeichnungsblätter merkwürdig laut. Mit der aufgewirbelten Luft flog der Hut zu Boden. Ich erschrak. Mitten im Zimmer flog eine Taube. Sie flatterte verwirrt im Raum. Ich sprang auf, rannte ihr hinterher. Es dauerte eine gute Weile, bis ich die Taube hinausscheuchte. Dann lief ich Hals über Kopf mit dem Hut und der Tasche die vielen Treppen hinunter. Als ich mich am Volkstheater in die U2 Richtung Karlsplatz setzte, konnte ich wieder Luft holen. Hoffte, ich würde meine Freunde noch antreffen und nicht wieder den geselligen Tag der anderen nur erzählt bekommen. Ich wollte von der Taube erzählen. Der Taube, die mich vom Gehen abhalten wollte. Vor mir saß eine Frau, die ein Buch las und Kopfhörer trug. Ich kann nicht gleichzeitig lesen und hören. Sie kann das, dachte ich, folgte dem Verlauf der Kabel und sah das Ende kontaktlos herunterbaumeln. Alles aussteigen!
Bitte alle aussteigen,
sagte der Sprecher der Wiener Linien. Der Mann, der alle Fahrgäste anweist, seit immer und ewig, Jahrzehnte der gleiche. Ich warf die Strandtasche über die Schulter und sprang aus der U-Bahn hinaus. In der komplizierten Verflechtung der Passagen mischten sich Tagesabläufe und Schritte, die eilten. Hier und da standen Menschen herum. Sie tauschten Geld und Geheimes aus. Sie schwankten auf wackeligen Beinen hin und her. Die Droge suchte frei in ihrem Kopf einen leichten Flug, während ihre Körper schwer auf das Pflaster stürzten. Vor den gelben Telefonzellen bildeten sich lange Schlangen. Ich ebnete mir den Weg, erhaschte in den unterirdischen Übergängen ernste Blicke der Uhren, die stillschweigend meine Verspätung ermahnten. Als ich den Teich erreichte, sah ich vor der Karlskirche nur unbekannte Gesichter. Musste es so kommen? Ach, ärgerte ich mich. Auf halber Strecke stand ich da, inmitten von Tauben und Touristen. Meine Freunde waren schon unterwegs, während ihre Telefone fest mit den Wohnwänden verankert noch ein lokales Leben führten. Die Sonne wanderte im Bogen über die Kirchensäulen. Im Wasser leuchtete Gold für die Donauinsel oder die Lobau? Wenn ich diese Frage nur beantworten konnte. Im Teich sah ich viel zu viele Münzen, wie glänzende Schimmer der verlorenen Augenblicke. Excusez-moi, bonjour, kennst du ihr? Place Brahms. Wo finde ich Brahms? Ich hörte eine männliche Stimme in meinem Rücken. Ich drehte mich um. Vor mir stand ein Mann Mitte 20, der mit weit offenen, dunklen Augen nach einem Weg suchte. Brahms, wiederholte ich nach einer kurzen Pause seine Frage. Er machte eine Kreisbewegung in der Luft, als ob er mir den Anstoß zum Aufwachen und Erforschen der Gegend geben wollte. Die Mittagssonne blendete mich. Vom Anblick der Kirchenfassade, die ihre pompösen Konturen auf den Himmel malte, wurde mir beinahe schwindlig, aber der Mann ließ nicht los. Kannst du mir zeigen, wo finde ich Place Brahms? Aber man hat mir die Statuen gezeigt, mit Brahms. Mit einer wohlklingenden Mischung zweier Sprachen suchte er den Hamburger Komponisten. Ich war in dieser Stadt zu Hause, doch nicht so recht an diesem weiträumigen Ort, obwohl ich ihn zigmal mit schnellen Schritten durchquerte. In Schnappschüssen der Erinnerung suchte ich nach den passenden Bildern zum Brahms-Denkmal. Ja, ein paar Schritte von hier. Dort im Grünen sitzt Brahms, sagte ich. In der Vielfalt des Freiluftmuseums war ich mir nicht sicher, ob ich ihn nach links oder rechts schicken sollte. Ich sagte, es ist nicht weit. Dort. Nein. Komm, geh mit. Ich zeig dir den Weg. Auch wenn ich es anders wollte, hatte ich jetzt die Zeit, alle Denkmäler aufzufinden, allen dort Herumstehenden ihre Ziele zu zeigen. Es waren viele. Stadtpläne flatterten im Wind wie die Flügel der Tauben. Es roch nach heißem Stein. Im Uhrzeigersinn gingen wir den Weg im Kreis des Teiches herum. Im Wasser zelebrierten zwei geschwungene Formen ihre zeitlose Begegnung. »Was ist diese Skulptur?«, fragte er. »Ein Geschenk«, sagte ich. Er hob die Augenbrauen und lachte. »Deine Tasche, soll ich tragen?« Ich hatte nichts dagegen einzuwenden und war dann ein wenig amüsiert, wie er mir mit meiner großen Tasche lässigen Schrittes folgte. Am anderen Ende streckte der letzte Mensch seine Hände, als ob er sich über den Teich zur Kuppel der Karlskirche hinaufschwingen wollte. Eine bronzene Gestalt auf halbem Weg, beinahe schon woanders. Der Mann neben mir sah interessiert in der Gegend umher. »Und die Kirche, kann ich die sehen? Wie lange gehe ich bei Fuß zu Belvedere?« »Erst zeige ich dir Brahms, dann schauen wir weiter. Ich habe dort ein Rendezvous.« »Ach so?« Und er, »was machst du heute?« Dann ich hatte gerade ein Treffen. »Was machst du in Wien?« »Ich habe viel besucht. Ich muss noch zu Naschmarkt. Ich habe vom Kaffeemuseum gehört. Es ist auch bei Fuß möglich. Was denkst du, ich muss sehen?« forderte mich der neugierige Charakter. An so heißen Tagen konnte ich nicht gleichzeitig gehen und reden. Aber er konnte das. Ich hörte gerne, wie mich seine Stimme mit dem rollenden R in ein Land, wo man ein bisschen anders redet, versetzte. Ohne den Einflug der Taube hätte ich sie nie gehört, dachte ich. »Mein Name ist Erik«, sagte er plötzlich, und brachte mich um die Gedanken. Statt auch meinen Namen zu sagen, rutschte mir eine Frage raus. »Du bist doch nicht mit Brahms verabredet. Wen triffst du denn da?« »Neugierig?« fragte er. Dann blieb er stehen und schaute schelmisch zu mir rüber. »Ist mir gleich. Kannst für dich behalten«, sagte ich mit ein wenig angespannter Stimme. Ich biss mir sofort auf die Zunge, rückte meinen Strohhut zurecht. »Oh la la, sehr neugierig!« Verärgert ertappte ich mich dabei zu wünschen, dass es eine Verabredung von uns beiden wäre. Er schaute auf die Uhr. »Ich bin bisschen nervös. Ich will nicht zu spät zu Platz Brahms kommen. Ist es noch weit zu die Brahmsplatz?« Ich blieb auf der Stelle stehen. »Platz Brahms. Wo finde ich Brahms?« hörte ich seine Stimme in meinem Kopf. Jetzt fiel mir auf, er suchte von Anfang an den Weg zum Brahmsplatz. Der wäre auch zu Fuß erreichbar gewesen. Das Brahms-Denkmal befindet sich aber nicht am Brahmsplatz. »Was ist los? Kennst du nicht die Platz?« »Doch, doch. Ein paar Minuten«, sagte ich merklich aufgeheitert und führte ihn eifrig weiter zum Denkmal. »You're innocent when you dream, when you dream«, erreichte uns eine raue Stimme eines am Wegrand hockenden Gitarrenspielers. Beim Vorbeigehen warf ich eine Münze in seinen Filzhut und zwinkerte ihm zu. Im Schatten der Bäume thronte im Park der große Brahms auf seinem Podest. Erik sprang ein paar Schritte vor zum Zaun, der uns von dem Denkmal trennte.
»Der sieht wie Marx. Du bist sicher, das ist Brahms?« rief er etwas verunsichert.
»Sein Name steht auf dem Podest«, rief ich und lachte ihm ins Gesicht. Brahms neigte seinen müden Blick zu Boden, wie immer, Sommer wie Winter in seinem schweren Mantel gehüllt. Auf den Treppenstufen, die seiner Gestalt in glorreiche Höhe verhalfen, streckte sich im kunstvoll drapierten Gewand die in sich gekehrte Muse, die zur Harfe greift. Wir standen eine Weile da und schauten. Ich zu Erik, Erik um sich herum nach seiner Verabredung. Die Bänke waren leer, bis auf eine. Auf der saß eine ältere Dame.
»Na komm, Schatzi, mach dir nicht schmutzig«,
redete sie auf ihren weißen Pudel ein, der einfach nur dastand und nichts Unanständiges machte. Erik sah immer noch nach links und rechts in der Gegend umher.
»C'est ridicule, hein?« sagte er.
»Komisch.
Vielleicht, es ist Marx.
Ein Brahms und ein Platz. Tja, was soll ich sagen? Warten wir noch«, sagte ich. Wir nahmen auf einer der Bänke Platz. Brahms schwieg, obwohl sich eine Taube in seine Haare krallte. Ich spürte auf einmal seinen strengen Blick auf mich gerichtet. Ich bot Erik Mannerschnitten an. Dass es einen Brahmsplatz gibt, sagte ich ihm an dem langen Nachmittag nicht. Ich sagte es ihm nicht auf der Donauinsel und auch nicht am nächsten Morgen am Naschmarkt. Ich glaube, er weiß es bis heute nicht.